Liebe Zuschauer vom Tempelfunk, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge und zwar mit mir, mit Bela Rethig.
Liebe Tempelfunker, unser heutiger Gast sah, wie sich Bierhoff in Wembley durchsetzen konnte und dabei ein einmaliges Golden Goal erzielte. Er war dabei, als ein Titan wieder zu einem normalen Menschen schrumpfte. Er kommentierte Sportgeschichte, als die Deutschen brasilianischer spielten als die Brasilianer. Nach seinem letzten Auftritt im WM-Halbfinale der WM 2022 stellte daher berechtigterweise Per Mertesacker samt kompletten ZDF-Studio fest, es gibt nur ein Bela Rethig. Und dieses Original haben wir heute hier. Ich sage herzlich willkommen, Sportlegende.
Ja, hallo Herr Wunschok, hallo. Ich stelle mich mal vor, wenn mich jemand noch nicht kennen sollte.
Sehr gerne.
Ich bin's, Bela Rethig, leibhaftig, optisch klar, 66 Jahre alt, seit 1. Januar im Ruhestand nach circa 380, 390 Live-Spielen, 3 WM-Finals kommentiert, 3 EM-Finals und 7 Champions-League-Endspiele. Da war die Visitenkarte dann einfach voll.
Vielen Dank. Herr Rethig, 66 Jahre, sagten Sie selbst. Udo Jürgens sang ja seinerzeit, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Und da Sie jetzt, wie angesprochen, im Ruhestand sind, ist es denn bis jetzt ein Ruhestand oder mehr noch ein Unruhestand?
Nee, es ist noch weit weg von einem Ruhestand. Also das ist diese Sortierphase noch. Ja, also ich habe natürlich privat einige Dinge zu erledigen. Ich habe eine Haushaltsauflösung zu machen. Die Gewohnheiten haben sich noch nicht eingeschliffen. Also ich beeile mich jeden Samstagmorgen beim Frühstück, damit ich rechtzeitig losfahre zu einem Bundesligaspiel, bis ich dann merke, ich muss mich gar nicht beeilen und kann mir noch einen zweiten Kaffee gönnen. Also das ist nur eine, wie nennt man das, Umbruchphase. Oder wie der Kanzler sagen würde, Zeitenwende. Aber die hat noch nicht richtig stattgefunden.
Ja, wie die eigentliche Zeitenwende ja auch noch nicht. Und ist das mehr so Wehmut, wenn man dann samstags mittags merkt, ach hey, ich kann den Kaffee Donner ausdrücken und das zweite Brötchen essen? Oder also Wehmut nach dem Stadion, nach der Atmosphäre, nach Bier- und Bratwurstgeruch und nach den Fans? Oder sagt man, Mensch, toll, jetzt gönne ich mir noch ein bisschen Zeit und nachher aufs Sofa und dann gucke ich die Konferenz oder mal treffe mich mit Freunden?
Ja, das ist schon ein Luxusgefühl. Obwohl ich dann immer noch meinen E-Mail-Account habe vom ZDF und immer wieder gucke, welche Kollegen, welche Stadien an diesem Tag sich aufhalten. Die Redaktion vermisst mich auch, sagen sie zumindest. Ich kriege jede Woche mehrere Nachrichten, wie es mir geht. Dann schicken sie, weil ich ja sehr häufig diese Abendspiele gemacht habe, diese 18:30-Spiele, die dann bei uns im Sportstudio mit 15 Minuten aufscheinen, kriege ich immer wieder Fotos. Seitdem spielt 10 nach Bela, spielt 9 nach Bela, also auf dem Intro, bevor sie anfangen zu schneiden. Also wir verfolgen uns noch gegenseitig, die Kollegen mich und ich die Kollegen.
Hätten Sie das gedacht, dass die Kollegen noch so oft an Sie denken und so viele Kollegen an Sie denken? Oder ist das jetzt überraschend für Sie, über Sie hereingebrochen?
Inzwischen nicht mal überraschend. So herzlich, wie ich verabschiedet worden bin von der Mannschaft, sowohl auf dem Sender nach dem Halbfinale in Doha zwischen Marokko und Frankreich, als auch intern, als ein Film gemacht worden ist mit großer Liebe und mit großer Hingabe, habe ich es gar nicht realisiert, dass ich, was für ein Teil ich dieser Mannschaft bin. Aber ich war immer Teamplayer und das freut mich, dass das auch so angekommen ist bei den Kolleginnen und Kollegen.
Jetzt sprach ich ja im Intro von der Sportlegende und das ganze Sportstudio stand ja auf, Standing Ovations, und sang, es gibt nur ein Bela Rethig, Per Mertesacker stimmte das ja an, haben wir im Halbfinale. Was ist das für so ein Moment, wenn man da steht im Stadion, man hat gerade das Halbfinale kommentiert, für einen fällt die Klappe des Berufslebens und Millionen Menschen schauen einem zu und kriegen das so mit. Was für Emotions sind das in diesem Moment? Was geht da in einem vor? Und was ging in Bela Rethig vor?
Man ist eher verwirrt, weil ich arbeite ja sehr professionell, bin auch relativ cool, aber ich war da schon sehr bewegt, weil ich auch das nicht wusste. Ich wusste, dass da irgendwas geplant ist irgendwann. Aber ich habe meine letzten Sätze gesagt, wollte den Kopfhörer absetzen und mein Redakteur, mein Assistent Daniel Pinschower, der stellvertretende Redaktionsleiter vom Sportstudio, sagte, bleib mal sitzen. Ich sage, nee, Daniel, ich bleibe jetzt nicht sitzen, du hast jetzt gar nichts zu melden, ich gehe jetzt eine rauchen. Ja, nee, du kannst jetzt keine rauchen gehen, die Sendung läuft hier noch, aber die Sendung läuft ja im Studio in Mainz, die läuft ohne mich. Nein, 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 sagt er, die läuft nicht ohne dich. Und in dem Moment habe ich schon gesehen, dass da eine Kamera scharf gestellt worden ist, die am Kommentatorenplatz ist, also hier geschieht jetzt noch was. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Und dann, dass der so nüchterne Pär, Mertesacker, auf einmal so aus dem Sattel geht und anfängt zu singen, ich fand das phänomenal.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe das zusammen mit meiner Frau geguckt und das war auch so der Moment, wo ich mir dachte, Mensch, Spieler Reti, den muss ich in meinen Podcast einladen, den muss ich hier haben. Und also man hat ja Gänsehaut bekommen, ne? Auch selbst als quasi Unbeteiligter und das sei ihm wirklich gegönnt, so ein Abschied, das wünscht man jedem. Und man hat halt gesehen, wie die Menschen, wie ehrlich die das gemeint haben. Ja, das war jetzt nicht irgendwie so eine Show, ja. Sondern man hat wirklich gesehen, jawohl, das ist unser Bela und den verabschieden wir heute anständig.
Und ich werde ganz oft auf diesen Abschied, auf diese Minuten danach angesprochen. Vorher war das ja auch so, dass du ein WM-Halbfinale vor der Brust hast. Da musst du einfach alles wegparken an Gefühlen und an sonstigen persönlichen Dingen. Das ist ja ein sehr wichtiges Spiel. Der amtierende Weltmeister gegen die erste afrikanische Mannschaft in einem Semifinale, das gab es ja auch noch nie. Und da muss man sich ganz professionell darauf vorbereiten und als Business as usual. Also das mit Schlusspfiff war dann eine andere Welt. Aber bis dahin musst du erstmal deine Arbeit machen. Das ist ja nicht irgend so ein Freundschaftsspiel gewesen, sondern WM-Halbfinale.
Es waren WM-Halbfinale. Ja, das ist ja somit das Größte, was man als Sportkommentator, Fußballkommentator miterleben kann und dennoch quasi als letzter Arbeitseinsatz. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie wehmütig waren Sie, dass Sie als ZDF dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr bei der WM nicht dran waren mit dem Finale und Tom Bartels es für die ARD übertragen durfte? Es war ja quasi ein Jahrhundertfinale mit Frankreich, Argentinien. Hätten Sie dann nicht gesagt, so abends beim Bier, Mensch, also Finale zum Abschied, das wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen.
Ja, aber das ist ja, ich bin da Pragmatiker. Ich kenne Tom auch sehr gut, bin auch privat auch gut befreundet. Also man weiß ja vorher, wann ein Endspiel stattfindet und wann nicht. Also da kann man, das ist ja so, könnte, wenn und aber. Halbfinale war okay. Ich habe gehofft, dass die deutsche Mannschaft, man hätte, wenn man den Plan sich angeguckt hat, auch mit einem Halbfinale Deutschland-Brasilien zum Beispiel, ja, auch gut leben können. Also 2014 habe ich das Endspiel ja auch nicht gemacht. Aber dafür ein legendäres Spiel in Belo Horizonte, ein 7:1. Also das ist dann fast besser als ein Finale. Und wie gesagt, ich habe es dem Kollegen auch gegönnt. Obwohl das Endspiel mit, ja vielleicht ja nach 86 vielleicht in Mexiko mit das Beste war, was der Fußball zu bieten hatte. Das war ein grandioses Spiel.
Wir kommen nachher später im Talk nochmal zu den ganzen Weltmeisterschaften, zu den Turnieren. Jetzt wollte ich Sie erstmal fragen, ich habe vor ein paar Tagen in einem anderen Podcast erstmalig mitbekommen, dass Sie ja ein riesen Eintracht-Frankfurt-Fan sind. Sie sind ja, glaube ich, in Wiesbaden beheimatet jetzt noch, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, und da sitze ich auch gerade.
Ja. Gruß nach Hessen aus NRW. Ja. Jetzt meine Frage dazu, ist denn Ihre Reisetasche für Neapel für nächste Woche, Champions League, Achtelfinal, Rückspiel, SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt, schon gepackt? Und Anschlussfrage, haben Sie Ihr Ticket denn noch oder wurde das vom SSC Neapel schon storniert?
Nein, die Reise ist abgesagt worden. Selbst der Vorstand fliegt nicht hin. Die Reisetasche hätte ich am Montag gepackt. Diese Reise ist leider storniert worden. Und das werde ich mir dann am Fernsehen angucken. Also das ist schade, aber vielleicht spielt ja die Eintracht so, dass das hat sich oft schon bewiesen, mit ihren Comeback-Qualitäten, ohne Kolomoani, dass es dann im Viertelfinale noch eine Gelegenheit geben wird, dann doch mal auswärts mitzufahren, wobei mein Optimismus da sich doch ein bisschen in die Grenzen hält.
Ja, also schade, also hätte ich Ihnen natürlich gegönnt, die Reise und gerade für alle Frankfurt-Fans einmaliges Erlebnis, Champions League-Spiel im Diego Armando Maradona-Stadion in Neapel. Wie ist denn da Ihre Einschätzung zu? Ist das legal, was der SSC in Neapel da jetzt macht? Die haben ja Sicherheitsbedenken offiziell geäußert, aber es scheint ja jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Trend zu sein, dass deutsche Fußballfans im Ausland ausgesperrt werden sollen.
Das ist, ob es juristisch legal ist, weiß ich nicht, aber es ist ein Präzedenzfall. Und das kann unglaubliche Konsequenzen haben. Es könnte zum Beispiel auch Real Madrid sagen, dass sie jetzt keine Fans vom FC Liverpool brauchen, jetzt bei dem nächsten Spiel, weil die zu gefährlich sind. Da ist Willkür Tür und Tor geöffnet. Der Innenminister ist Neapolitaner von der neuen italienischen Regierung, wobei ich gehört habe, das war jetzt nicht der Innenminister selbst, sondern die Präfektur von Neapel, die das verhindert hat. Also da muss die UEFA unbedingt reagieren, weil oder andersrum, wenn Mannschaften oder Städte nicht in der Lage sind, ein Spiel zu organisieren mit Problemfans, ein Teil davon sind Problemfans von der Eintracht, aber wirklich eine kleine Minderheit, dann hat man auch international nichts im Wettbewerb verloren. Also dann muss man eben sagen, okay, wir sind nicht in der Lage, sowas zu regeln, also nehmen wir nicht daran teil. Weil das schafft der Willkür, öffnet der Willkür Tür und Tor. Gerade wenn engagierte Auswärtsfans, was Dortmund jetzt mit einer tollen Fangruppe am Dienstag an der Stamford Bridge, London hätte sagen können, nee, die sind uns zu heikel, raus mit denen. Hat nichts geholfen, sind trotzdem ausgeschieden, aber es ist eine Beschädigung der Fußballkultur.
Wie wäre denn die Reise geplant gewesen? Also wie muss ich mir das denn vorstellen? Wenn ein Privatmann Reti reist, ist das ein Unterschied zum Dienst Reti, wenn er für das ZDF unterwegs gewesen wäre? Hatten Sie das minutiös durchgeplant oder hatten Sie jetzt nur das Flugticket, Eintrittskarte und dann mal schauen, was kommt?
Nee, das war eine organisierte Reise von der Eintracht ich wäre da in diesem einen Flieger mit gewesen. Also ich habe mich beim Verein angemeldet und mit so einem Komplettpaket wir hätten einen Ausflug gemacht noch nach Pompeji. Also wäre eine schöne Sache gewesen. Ich esse gerne Italienisch. Ich mag die Atmosphäre. Ich mag das Land. Ich mag auch Neapel. Aber ich glaube, den Präfekten von Neapel, den mag ich jetzt nicht mehr.
Also ich drücke Ihnen und allen Eintracht-Fans und natürlich Eintracht Frankfurt die Daumen, dass der Verein im Viertelfinale der Champions League dann einen besseren Gegner bekommt, wo auch die Fans zugelassen sind.
Ja, doof wäre es, wenn es Bayern München wäre oder sowas. Da waren wir schon zu oft irgendwo. Manchester, Porto, gibt ein paar nette Ecken. Aber Manchester ist ja auch noch nicht ganz weiter. Leipzig ist ja auch noch dabei.
Genau, die spielen dann auch noch. Also für Leipzig drücken wir auch die Daumen. International ist man ja immer fürs deutsche Team.
Genau so ist es.
Kommen wir mal ein bisschen zurück zu Ihrer Vita. Sie sind ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, seit 1986 fürs ZDF bei Weltmeisterschaften im Einsatz. 1986 bei der WM in Mexiko. Zunächst erstmal für Rolf Kramer. 1990 bei der WM in Italien dann als Assistent für Marcel Reif, den wir ja auch alle kennen und schätzen. Für wen hat es denn mehr Spaß gemacht zu arbeiten als Assistent und von welchen von beiden haben Sie denn am meisten sich abgucken können für Ihre spätere Tätigkeit?
Ich habe auch mit Ebert Fickemeyer gearbeitet, mit Dieter Kürten, also von allem, das konfuzianisch gesehen, learn from the best. Also diese unglaubliche Gelassenheit von Rolf Kramer nimmt einem jegliche Scheu und Nervosität vor einem großen Spiel. Die Sprachkunst und die Liebe zum Fußball von Marcel, ja, die Stimme, die Röhre von Eberhard Fickemeyer, die Gelassenheit von Dieter Kürten. Also von allen habe ich versucht, das Beste für mich zu extrahieren. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man sich Vorbilder nimmt, denn so eine Live-Reportage ist auch ein Teil der eigenen Persönlichkeit. Und ich bin kein guter Schauspieler. Das heißt, wenn ich ein Vorbild hätte, müsste ich dieses Vorbild kopieren. Ich habe versucht, lebensnah zu bleiben, authentisch und halt das zu machen, was ich bieten kann. Aber von allen, natürlich hat man die Stärken sich abgeschaut. Oder verinnerlicht, so müsstest du es auch machen, wenn du es mal machen darfst.
Und Sie durften es dann seit der WM 1994 in den USA hauptverantwortlich als Kommentator dann machen, also sind seit der WM 1994 durchgängig bei allen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften dabei gewesen. Wie kam jetzt diese, ich nenne es mal Beförderung vom Assistenten zum Kommentator?
Das kommt ja schleichend. Man sagt ja nicht, ich werde jetzt Live-Reporter, sondern ich habe ja sehr aktuell gearbeitet. Wir haben früher Formate gehabt im ZDF, auch Europacup-Abende, die nicht alle live ausgestrahlt worden sind, sondern man musste nach Belgrad, ja, oder nach Florenz und hat dann im Stadion live kommentierend auf die Matz, also auf das Aufzeichnungsgerät. Und das hat einer in Wiesbaden oder Mainz, da wo die Redaktion war, zusammengeschnitten auf 60 Minuten oder auf 40 oder auf die Länge. Das heißt, das war total kompliziert. Da sagte der Hintermann oder die Hinterfrau, pass auf, die Passage zwischen der 8. und der 14. Minute, da ist nichts passiert, die schneiden wir raus, aber die zwei Geschichten, die du da erzählt hast über den Torwart und über die Stadt oder was weiß ich, die waren doch interessant, versuch die mal an eine andere Stelle nochmal zu platzieren, damit es nicht verloren geht. So, dann habe ich zweite Liga gemacht, ganz viel. Das war so 10, 12 Minuten nach Abpfiff, 8, 9 Minuten ohne Text, ja, im Führerhaus eines Lastwagens, ein ganz kleiner Monitor, schwarz-weiß damals, ja, so tief, unscharf, grisselig, dann, was weiß ich, dann ja, Meppen gegen Bochum oder sowas gemacht, wo du keinen Menschen erkannt hast, aber man kam dann durch und der liebe Gott hat immer ein Verb geschenkt und dann haben die irgendwann mal gemerkt, okay, also der Typ hat Nerven, ist sprachresistent gegen zu große Fehler und als der Kollege Günther Peter Ploog, der leider verstorben ist, 92 den Sender wechselte, der ging zur Premiere, war ein Reporterplatz auf einmal frei. So, und man wurde ja daraufhin auch aufgebaut. Also Karl Senne, auch leider verstorben vor kurzem, war damals der Sportchef und hatte so Leute im Auge und hat denen die Mikrofonsicherheit gegeben durch diese erwähnten aktuellen Zusammenfassungen. Dann hatten wir auf Dreisat eine große Abspielfläche. Da habe ich Deutsche Tourenwagenmeisterschaft kommentiert. Ich habe in den Olympischen Spielen in Seoul und in Barcelona Wasserball kommentiert. Also die Arbeitstechnik einfach mal gelernt, die Scheu vor dem Mikro, vor der Live-Situation verloren. Und dann irgendwann kam der Fußball. Ich habe da nie geklopft, habe gesagt, ich will den Live-Fußball machen, aber sie wusste natürlich, dass ich es will.
Wie war das erste WM-Spiel, das zu kommentieren, wo man weiß, es schauen jetzt und hören Millionen von Menschen zu?
Das war 11 Uhr vormittags Ortszeit in Amerika wegen der europäischen Primetime. Das war in Detroit, in dem Pontiac Silverdome. Schweiz gegen die USA, übervorbereitet, damals alles handschriftlich, also viel zu viel Material und viel zu viel Zeug, was wir irgendwann noch gar nicht mehr finden, das von Leuten erzählen. Aber es war ein großer Tag, weil jetzt warst du WM-Reporter. Also WM ist immer so mein... Ja, seit 1966 am Radio in Brasilien, wo ich aufgewachsen bin, seit 1970 richtig bewusst, habe ich alle Turniere gesehen und zwar jedes Spiel. Also wenn es irgendwie ging, jedes Spiel. So, und auf einmal warst du selber am Mikro, das war schon ein gutes Gefühl. Ein sehr gutes Gefühl.
Sie sprachen es gerade selbst an mit Brasilien. Noch eine persönliche Frage, um die jetzt mal reinzustreuen. Sie haben ja ungarische Wurzeln, sind aber in Österreich, in Wien geboren, weil ihre Eltern aus Ungarn flüchten mussten aufgrund des Volksaufstandes und sind dann nach Brasilien gegangen. Und mit 11 Jahren sind sie zunächst alleine an ein ungarisches Internat nach Bayern gekommen. Ganz persönliche Frage, wenn Sie sich vielleicht beantworten würden. Wie kam es, dass Ihre Eltern mit Ihnen nach Brasilien geflüchtet sind? Warum ausgerechnet Brasilien und warum mussten Sie zunächst erstmal alleine nach Deutschland dann mit im Alter von 11 Jahren? Stelle ich mir ja sehr hart vor.
Also zunächst war der Plan, also zumindest mein Vater, der war ja Apotheker vom Beruf und hatte auch schon einen Job gehabt in St. Pölten, in der Wachau. Das war ein ganz anderes Leben, also mit São Paulo, St. Pölten, also zwei Heilige, St. Pölten oder St. Paulo, aufwächst. Aber die Halbschwester von meiner Mutter, die lebte seit 1949 in Brasilien mit ihrem Ehemann. Und der mütterliche Teil der Familie ist ja mitgeflüchtet, also der väterliche Teil nicht. Und die Oma, also die Mutter meiner Mutter, wollte unbedingt zu ihrer Tochter nach Brasilien. So, und die anderen kleinen Geschwister, die noch jünger waren, also meine Mutter, die war auch erst 19, aber die anderen waren Kinder, wollten dann mit der Oma, woraufhin die Mutter sagte, ja, wenn die alle weg sind, dann will ich auch nach Brasilien, ne? Obwohl sich dann nie wohlgefühlt hat. Und hat der Vater gesagt, okay, dann willst du machen, keine Apotheke in Österreich. Und dann ging es halt nach São Paulo.
Wie war?
Und dann habe ich dort die Grundschule besucht, also die ersten 4 Jahre. Ich mache heute noch häufiger Kopfrechnen auf Portugiesisch. Kopfrechnen lernen ist ja Gehirnwäsche. Ja? 3x3 ist 9, aber das auf Portugiesisch. Und die Eltern waren beide halt sehr eingespannt. Der Vater war in der Industrie tätig, hatte nebenbei nur eine Apotheke, ja, neben der wir gewohnt haben, mitten in São Paulo. Meine Mutter hat noch was anderes gemacht und die Apotheke mitgeleitet. Das heißt, die hatten überhaupt keine Zeit. Und ich war auf der Ganztagsschule, habe nachmittags immer nur Fußball gespielt und galt als, das wurde ja leicht ausgesprochen früher, als, sagen wir mal so, nicht so leicht erziehbar. Ja, also nennen wir es mal eigener Kopf. Ja, und dann haben sie die ungarische Kultur immer hochgehalten. Das ist oft so bei Flüchtlingen, dass sie der eigene Hintergrund an Bedeutung wächst, wenn man nicht in dem Land lebt, weil man halt so vieles vermisst offensichtlich. Und dann sollte ich vernünftig Ungarisch lernen auf dieser Schule und vor allen Dingen die harte Hand spüren, die man auch gespürt hat. Ich bin auch abgehauen aus dem Internat. der Telefonzelle übernachtet und ich wurde also klare Signale ausgesandt, dass ich da weg möchte.
Wie hat sie die Zeit geprägt oder was waren die prägendsten Erfahrungen? Ich meine, das sind ja krasse Gegensätze. Ja, einmal Brasilien auf der einen Seite und dann ungarisches Internat in Bayern. Das ist, passt ja so zusammen wie Sauerkraut und Schokolade. Vor allen Dingen konnten sie ja zunächst die Sprache ja gar nicht.
Nee, wie das einen prägt, weiß ich nicht. Ich bin, vielleicht habe ich so eine Kämpfernatur dadurch entwickelt, ohne daran zugrunde zu gehen oder zu sagen, ich bin sehr gelassen geworden. Also inzwischen bin ich ein Mensch, bin ich auch schon, fährt auch vom Grundnaturell her, dass Probleme dafür da sind, gelöst zu werden und nicht daran zu scheitern und nicht daran zu verzweifeln. Also bei mir kann alles kommen. Ich bin dann cool und je stressiger die Situation ist, desto kälter werde ich. Ja? Und vielleicht war das ein Produkt dieser Zeit, auch die Gelassenheit, auch die Toleranz, die man nicht gespürt hat in diesem Internat, wurde zu einem Markenzeichen nach dem Motto, genau so, wie man es dort gemacht hat, macht man es nicht.
Jetzt hatten Sie in Ihrer Karriere ja das große Glück mit Ihren brasilianischen Wurzeln, das WM-Finale 2002 zwischen Deutschland und Brasilien sowie das WM-Halbfinale, das legendäre 2014 zwischen Deutschland und Brasilien kommentieren zu dürfen fürs ZDF. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn jemand so wie Sie mit Ihrer Vita ein solches Spiel kommentiert? Hand aufs Herz, war es vielleicht dann doch ein bisschen mehr so diese brasilianischen Wurzeln, dass Sie gesagt haben, das ist ein fußballverrücktes Land, Deutschland zwar auch, aber Brasilien jetzt nochmal einen Ticken schärfer, dass Sie vielleicht gesagt haben, oder dass es Ihnen leid tat, gerade 2014, dass Brasilien so weggekickt wurde. Ich meine, 2-2 haben Sie ja gewonnen. Also unterm Strich Brasilien vielleicht dann doch ein bisschen mehr der Favorit für Sie persönlich?
Weniger. Also fußballerisch bin ich wirklich in Deutschland sozialisiert worden am Ende. Also auch 2002 schon. Und interessanterweise war dieses Endspiel von Yokohama das allererste Pflichtspiel zwischen beiden Ländern. Genau. Vorher gab es nur Freundschaftsspiele. Überleg mal, also zwei so WM-Giganten, die nie aufeinander traten. Geht ja dann nur bei einer WM oder bei einem Confed Cup. Das gab es dann 2005, das war das zweite Pflichtspiel. Ja. Aber ich bin seit 1984 Bundesliga-Reporter gewesen für ein Sportstudio. So, das ist die Bundesliga, der deutsche Fußball, sind ja dann mein Alltag geworden. In Brasilien war ich Kind. Ich habe eine Liebe zu diesem Land, eine Affinität zu allen möglichen Eigenschaften, aber zum Fußball dann weniger, weil ich ja natürlich täglich das Fußballgeschäft verfolge und das tue ich dort, wo ich bin. Und das war Deutschland. Und 2014 haben sie mir schon leid getan. Also das Scolari hat da falschen Kader gehabt, hat der Mannschaft einen solchen Druck gemacht, dass selbst wenn sie das Endspiel mit 17-16 im Elfmeterschießen verloren hätten, hätte das ganze Land als Versagen betrachtet. Dann habe ich später erfahren, dass Marcellus, der völlig neben sich war, Marcellus Opa, 2 Tage vor dem Spiel gestorben ist. Das wusste man zu dem Zeitpunkt gar nicht. Opa war für ihn nicht nur ein Opa, das war ein Vaterersatz. Der kam aus schwierigen Verhältnissen. Der Opa hat ihn sozialisiert zum Fußball gebracht, also eine ganz wichtige Bezugsperson. Lauter kleine Elemente, Neymar fehlte. Auch da waren die Schultern viel zu schmal, was man ihm aufgebürdet hat. Gut, er war da noch nicht dabei. Dann war Thiago Silva gesperrt an dem Tag, muss man davon nicht vergessen. Dante hat gespielt. Vorne Fred, selbst in der zweiten Mannschaft von Hoffenheim gab es bessere Brasilianer als Fred, der aber eine Legende ist. Es gibt ja so ein Politikum in Brasilien ein bisschen, dass die einheimischen Clubs sehr, sehr einflussreich sind. Flamengo, Fluminense, den São Paulo, der FC São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Und da wollen wir schon welche im Kader haben. Also ist ja nicht so, dass man dann nur mit europäischen Profis spielen kann. Da ist der Einfluss der Liga dort auch sehr stark. Und mir war klar vor diesem 7-1, dass Deutschland trotz dieses schwierigen Spiels gegen Ghana, was glaube ich in der Gruppenphase viel besser ist, speziell nach dem Viertelfinale gegen Frankreich mit diesem Hummelstor. Auch das hätte anders ausgehen können, aber wenn Neuer da in der Nachspielzeit nicht dieses Benzema-Ding rausholt, das schweife ich ein bisschen ab, aber es war eine unglaublich gute Mannschaft und ich dachte, sie kommen schon weiter. Knapper Sieg, 2-1 und sowas. Und dann Brasilien ist nach dem 0-2 ist Verderben gelaufen. Auch das ist ein Trainerfehler. Ja? Wenn man 2-0 hinten liegt, dann sammelt man sich doch erstmal und guckt mal, was man noch machen kann. Erstmal defensiv gucken, vielleicht ein 2-1 reinmurmeln, Spiel offen gestalten. Ne? Aber diese Emotionen haben die Brasilianer, auch die negativen, davongetragen. Und das Schlimmste, was einem Sportler passieren kann, ist Mitleid. Und ich hatte wirklich Mitleid mit diesen Jungs da. Und das, vielleicht, das ist das, was einen Unterschied gemacht hat, vielleicht zu einem anderen Land. Das war schon ein bisschen mein Brasilien, was da ja, vorgeführt worden ist.
War das aus brasilianischer Sicht vielleicht auch so ein absolutes Negativbeispiel dafür, was passiert, wenn man den Fußball zu überhöht? Also diese ganze Druck, diese Last, die auf den Schultern der brasilianischen Spieler da lastete, war der Druck, ist, wir haben das Finale jetzt erreichbar nah. Und wie Sie ja sagten, 0-1, 0-2, es war, ich kann mich auch noch daran erinnern, wir haben in einem griechischen Restaurant bei Leipzig das Spiel geschaut. Der Wirt sagte, nach jedem deutschen Tor gibt es ein Uso. Nach dem dritten Tor habe ich ihm die Flasche aus der Hand genommen, habe gesagt, komm, pack mal auf den Tisch, dann brauchst du hier nicht mehr rumgehen. Aber es war so, es zerbrach ja die komplette Mannschaft. Da ging ja gar nichts mehr. Also ich behaupte mal, ich als Freizeitkicker mit über 40 hätte da in dem Moment noch mehr bringen können als der Brasilianer, weil die waren ja wie gelähmt. Da war ja wie der Stecker gezogen.
Naja, das muss man vielleicht ein bisschen historisch ausholen. Diese Emotionen sind nicht zu stoppen in Brasilien. Die sind auch nicht kontrollierbar. Das gehört auch zum Wesen dieses Volkes. Und das war die erste WM in diesem Land in Brasilien nach 1950. Diese Schmach, das erzählen die Väter ihren Kindern, die Kinder ihren Enkeln. Also das ist immer noch sehr präsent. Der Torwart von 1950, der Barbosa hieß er, der wurde in keine Kneipe mehr bedient. Ja, weil es wird übrigens fälschlicherweise oft das Finale bezeichnet, 1950. Es war ja kein Finale, es war ein anderer Modus. Also Brasilien hätte dann unentschieden genügt vor 200.000. gegen Uruguay, um damals Weltmeister zu werden, haben dann verloren. Und das war das erste Mal wieder die Möglichkeit, in diesem eigenen Land Weltmeister zu werden. Das hat den Druck zusätzlich erhöht. Scolari hat ein immer noch etablierter Trainer, der immer wieder Vereine findet dort, aber ein Mann, der damals mit dem Militärregime auch sympathisiert hat, also nennen wir es mal extrem patriotisch, ja, und das sind alles Jungs, die aus Europa kamen und ein etwas gelasseneres Umfeld kennengelernt haben. Und auf einmal hieß es, ihr seid die Zukunft der Nation und ihr werdet Weltmeister. Und wenn nicht, dann wehe euch. Ja, und wir sollen das aushalten können. Da kamen ganz viele Aspekte zusammen.
Ein brasilianischer Spieler, für viele der beste Spieler aller Zeiten, wurde dreimal Weltmeister als Spieler. Und der leider schon verstorbene Pelé. Und zu diesem Spieler hatten Sie ein besonderes Verhältnis, eine Bekanntschaft, so nenne ich es jetzt mal. Wie kam diese Bekanntschaft zu Pelé zustande? Und wie geschockt war Marcel Reif, als er von dieser Bekanntschaft erfuhr?
Ja, Marcel, das war 1990, aber ich habe Pelé kennengelernt, 86, wir wohnten im selben Hotel. Also eine Zeit lang in Guadalajara war der Standort der Brasilianer. Und die Radioleute und die Fernsehleute von Globo, TV Globo ist der größte Sender in Südamerika, ich glaube der drittgrößte der Welt, hat seinen Stab auch in diesem Hotel gehabt. Und ich habe immer nachts, ich musste ja damals als junger Redakteur nicht nur Rolf Kramer assistieren, sondern auch Beiträge machen. Und die habe ich dann immer nachts gemacht und hatte dann an der Bar einen Stammplatz, ja, weil ich schon 3 Wochen vor der WM in diesem Hotel war. Ich hatte das ganze Personal im Griff. Und da habe ich immer so vom Schlafen gehen so ein Gläschen Margarita getrunken und bis ein Kellner, mit dem ich mir da rumgeflaxt habe, so ein Messingschild da reingehauen hat, an den Tresen, da stand Don Margarita drauf. Und als ich da mal saß, da tippte mich Pelé hinten von der, also ein, nee, ich hörte eine englische Stimme in meinem Rücken, you're supposed to be Don Margarita. Und da war das Pelé. Und dann habe ich auf Portugiesisch geantwortet, zu seiner Verblüffung, und wir haben uns den ganzen Abend unterhalten über Brasilien, über den Fußball, wie das denn kam, dass ich zum deutschen Fernsehen kam. Ein ganz offener, neugieriger, aufgeschlossener Mensch, der immer ein Lachen im Gesicht hatte. Der hatte eine unglaublich positive Ausstrahlung. War ein bisschen umstritten im Lande, weil er sich politisch, sagen wir mal, nie geäußert hat. Er hätte eine Chance gehabt, damals gegen die Diktatur, gegen das Regime Medici damals, wenn er die Stimme erhoben hätte, hätte das Regime es schwerer gehabt. Aber Pelé hat sich aus allen politischen Dingen rausgehalten, aber darüber haben wir gesprochen damals. So, 4 Jahre später traf ich ihn dann wieder bei der WM, das war im Stadion in Del Alpi damals noch. Nicht das neue, sondern das alte Juve-Stadion, Brasilien, Schweden. Und eine Stunde vorher waren wir im Presseraum und Marcel, dem ich assistiert habe, wurde von der großen Reporter-Ikone Rudi Michel gesichtet und sehr gelobt. Also Marcel, ich habe Ihre Übertragung gesehen, das Eröffnungsspiel gemacht, Kamerun gegen Argentinien, mit der Überraschung damals, größter Reporter deutscher Zunge und wie Sie die Dinge auf den Punkt bringen, ist sensationell. Und Marcel, ja, war sehr stolz auf diese auf dieses Kompliment. Und hast du gehört, der Rudi Michel, was er zu mir gesagt hat? So, und dann kommt da hinter dem Fahrstuhl so eine Gruppe von Menschen runter und vorne dran ist Pelé. Und Marcel sagt, und Marcel ist wirklich nicht leicht zu beeindrucken. Guck mal, Peter, das erhält meine Kindheit. Den habe ich noch nie so nah gesehen. Das ist Pelé. Ja, woraufhin Pelé mich sieht, mich in den Arm nimmt und sagt, Mero, Amigo. Ja, weißt du noch, in Mexiko, und Marcel sagte dann, Mensch, zu mir kommt Rudi Michel, bei allem Respekt, aber zu dir kommt Pelé.
1-0 versenkt, würde ich ja sagen, ne?
Ja, genau.
Ich möchte nochmal auf das Handwerk des Kommentators zurückkommen. Und zwar, wie hat sich denn auch gerade technisch der Job verändert von 1986 Mexiko bis hin 2022 Katar? Weil ich nehme jetzt an, dass Sie nicht bis zum Schluss von dem Pizzakarton Ihre Spiele ablesen mussten. Und bitte natürlich auch gleich darum, die kleine Anekdote mit dem Pizzakarton zu erzählen.
Ja, die habe ich oft erzählt, aber ich fange mal den Unterschied einfach. Also gut, 86, 90 war ich ja noch kein Reporter, sondern Assistent von den besagten Kollegen Kramer und Reif. Da musste man sich jede einzelne kleine Information zusammensuchen. Da habe ich mir aus der Redaktion in Deutschland Artikel von Fachzeitungen faxen lassen. Da kommt man ja nicht dran in Mexiko. Also auf den italienischen, spanischen, portugiesischen haben die dann organisiert und nach Mexiko gefasst. Ich war jeden Tag beim Training der Brasilianer. Man konnte auch mit den Spielern sprechen. Ich habe mit Sokrates Schach gespielt. Ich saß mit Zico im Gym und fragte ihn, wie es am Knie geht. Und die portugiesische Sprache, die ich beherrschte, war sofort ein Intro. Weil die gesagt haben, Moment, hallo, wieso kannst du die Sprache? Egal, und dann kam man ins Gespräch und dann kann man auch ins Detail gehen. Inzwischen ist jeder Zuschauer fast besser informiert als der Reporter, wenn er ein richtiger Nerd ist, weil er zu allem, zur indischen dritten Liga hast du was im Netz. Ja? Das heißt also, die Kunst des Kommentierens ist eher weniger die Faktenhuberei. Klar muss man die Kernfakten parat haben, sondern wie man ein Spiel erzählt, in welchem Tempo man die Dinge sieht, weil das Spiel hat sich sehr stark verändert dahingehend, dass es viel schneller geworden ist. Also früher konnte es sich da ausbreiten mit irgendwelchen Hintergrundstories. Und dafür ist keine Zeit mehr. Eine Sekunde zu lang weggeguckt und du verpasst die entscheidende Szene. Ja? Und da ist schön was los dann im Netz. Ne? Also klar, muss man ja nicht sagen. Und aber ich drucke immer noch alle Sachen aus, die ich, oder rede mir nur in der Gegenwart, ich bin kein Reporter mehr. Also ich habe immer alle Sachen am Ende auch noch mit einem Reisedrucker ausgeprintet, weil Papier kann nicht abstürzen. Die Geschichte mit dem Pizzakarton hat mit dem Absturz was zu tun. 1996, mein erstes Finale, Deutschland gegen Tschechien im Wembley, EM-Finale 96, Golden Goal von Oliver Bierhoff, auch von einem Ersatzspieler, von dem überhaupt nicht die Rede war während des ganzen Turniers. Und am Tag des Spiels ist dieser Bildschirm komplett schwarz geworden, warum auch immer. Die Sachen waren damals noch neu, anfällig. Und das Problem sitzt ja meistens auf der anderen Seite des Rechners, wahrscheinlich war ich schuld. Unwiederbringbar, alle vorbereitet. Ich habe am Donnerstag erfahren, dass ich das Endspiel kommentieren werde. So alles vorbereitet. Arbeit von 3-4 Tagen war hinüber und mein Redakteur, 19 Jahre lang, treuer Begleiter von mir, der Martin Schneider, der jetzt auch schon selber kommentiert, stoisch wie immer, sagte, ja, da fahren wir ein bisschen früher ins Stadion. Aber lass uns unterwegs mal anhalten. Der hatte nämlich immer Hunger, Martin, und da haben wir eine Pizza gekauft. Und auf der Rückseite, schon auf dem Weg ins Stadion, Strich in die Mitte auf der Rückseite, war ein bisschen fettig. Eine Seite die deutsche Mannschaft, die andere die tschechische. Und da haben wir alles aufgeschrieben, was uns einfiel. Hatten das Glück allerdings, dass wir das Gruppenspiel dieser beiden Mannschaften, das war ja der Auftakt der EM, war ja Deutschland-Tschechien in Old Trafford. Also wir hatten das Spiel schon gemacht, einmal. Aber natürlich war das ein Gruppenspiel, aber die Menschen waren dieselben.
Nach dem Golden Goal von Bierhoff, jetzt mal ganz ehrlich, haben Sie wirklich in dem Moment realisiert, dass jetzt Feierabend ist? Auch wenn man es jetzt vorher wusste, wenn es einen Golden Goal gibt, aber so diese Reaktion in dem Moment. Ich weiß noch, ja. Sie haben kurz gezögert. Deutschland ist.
Ich habe kurz gezögert, weil die Mannschaft gezögert hat. Ich war bombensicher. Also ich habe, also da regelfest bin ich wirklich. Und es war das erste Mal, dass ein Golden Goal möglich ist. Das wäre auch schon möglich gewesen im Halbfinale. Ja, ist ja nicht passiert. Also genau gerade diese, die wichtigste Veränderung bei einem Turnier, die hat man als Reporter natürlich parat. Aber ich will diesen Satz sagen, Deutschland ist Europameister und sehe aber auf dem Platz, also nicht auf dem Monitor, sondern mit bloßem Auge, wie die sich alle so ein bisschen kurz ratlos angucken, war's das? Und das bremst natürlich einen, ist ja alles live.
Berti, musst du nochmal nachfragen, ob es jetzt vorbei ist.
Nee, gar nicht, es hat eine Sekunde gedauert, die kommt aber einem vor wie eine Ewigkeit. Ja? Ja? Und diese Gesichter, normalerweise fällt das Tor und das Ding explodiert. Ja? Und für die Spieler war das auch neu. Und da haben die, das ist doch dieses Golden Goal da, dieses komische, ist doch jetzt, ist doch gerade, ne, oder? Ja, boom. Und dann habe ich den Satz raus. Ich wusste es, aber natürlich auch, wenn man alles weiß, wo plötzlich in der realen Wahrnehmung dieses Zögern der Mannschaft wahrnimmt, denkt man sich, sag mal, habe ich irgendwas verpennt? Haben die heute Nachmittag wieder was geändert? Oder, da kommen ja plötzlich ganz kurz die Selbstzweifel, die aber dann nicht berechtigt waren.
Welche Erinnerung haben Sie noch an die Europameisterschaft 96? Für mich persönlich eins der schönsten Turniere in einem Fußballland, England, dann natürlich der Titel, der am Ende stand für die deutsche Nationalmannschaft und gerade dieses grandiose Halbfinale noch gegen den Gastgeber. Elfmeterschießen, das war ja Wahnsinn.
Sensationell. Ja, und auch, ich liebe ja England, wir waren ja überall in Leeds, in Newcastle, da war überall Party, Birmingham, ich liebe dieses alte Backsteinstadion von Aston Villa, ja, da konnte man auch ganz normal, zum Beispiel, ich bin im Innenraum mit der Akkreditierung und habe mich da mit irgendeinem Co-Trainer unterhalten, und dann frage ich so einen Ordner, wo denn hier die Toilette sei, weil ich aufs Klo musste, und da stehe ich da neben Seedorf, der vom Warmmachen kurz mal reinkam, weil er ebenfalls aufs Klo musste. Also das war sehr schön, sehr unmittelbar. Und hallo. Also das war natürlich auch mein zweites Turnier erst. Und das war schon das schönste Tor, gab es auch im Halbfinale Poborský. Tschechien gegen Portugal, diese
Bogenlampe.
Ein Meisterschuss. Das habe ich auch kommentiert, das war im Villa Park. Also ja, klar, ist natürlich so, dass man das, wenn das alles so lange zurückliegt, alles so ein bisschen verklärt, also die gute alte Zeit. Aber es war auch bei meinen ersten Zeiten. Insofern ist das immer schön, wenn ja, alles einem bevorsteht. Ne? 2 Jahre später war die WM in Frankreich und so weiter. Also da begann halt so diese Karriere und das ist ja, ein besonders schönes Gefühl, im Rückblick.
Wir hatten ja kurz gerade drüber gesprochen, über die technischen Veränderungen im Kommentatorenjob. Jetzt will ich mal auf die Änderungen eingehen hinsichtlich des Wordings von 1986 bis jetzt zu Ihrem letzten Einsatz. Haben Sie am Ende auch so, wie viele andere Kollegen oder einige andere Kollegen, auch schon mit der Schere im Kopf kommentiert? Beispiel, es wird ja heutzutage alles sehr dramatisiert, Shitstorms. Vorgestern hat es Ihren ehemaligen Kollegen, Mitstreiter Sandro Wagner ein bisschen erwischt. Er hat beim Champions-League-Spiel Bayern-Paris ja einen Satz sinngemäß gebracht, kein Tempolimit, Herr Habeck, wo es ja nun jetzt wirklich eigentlich ja, skandalfrei ist. Aber es gab jetzt auch schon wieder einen Shitstorm.
Nichts in Deutschland ist mehr skandalfrei. Das ist die kurze Antwort darauf. Das ist erbärmlich im Moment. Muss ich sagen, wie völlig undifferenziert vor allen Dingen die Empörungswellen hochschlagen. Es gibt ja Dinge, wo man wirklich begründen kann, zum Beispiel, dass Frauen nicht gleichmäßig bezahlt werden oder der Pflegenotstand. Es gibt genug wirkliche Probleme, über die man sich empören könnte. Aber man sieht keinen Unterschied zwischen der Empörung von Lächerlichkeiten, von Fliegenschiss zu den wahren Problemen. Das ist unser Problem gerade in Deutschland. Das ist, die sozialen Medien haben da nicht geholfen. Die Welt wäre schöner, glaube ich, ohne sie. Aber das Rad ist nicht zurückzudrehen. Und geht so ins Lächerliche inzwischen, diese völlig undifferenzierte Aufregungskultur, dass ich mich dann zusammenreißen muss, da nicht wirklich noch derbe Worte zu finden. Aber ja, man hat auch eine Schere im Kopf, ja. Das muss man zugeben, obwohl ich bin da relativ gut davon gekommen. Aber aber man muss schon sehr abwägen, ob man einen Scherz sich erlaubt, weil er sofort in irgendeine Richtung dann interpretiert wird. Speziell ins Rassistische. Das ist übrigens eine ganz gefährliche Situation, das ist mal ganz allgemein gesprochen. Wenn alles Mögliche rassistisch ist, dann macht man den wahren Rassismus klein.
Ich habe das, Herr Ritt, ich habe das Zitat von Ihnen. Ich habe das Zitat von Ihnen. Rassismus ist das Widerlichste, was ich mir vorstellen kann. Und wenn man alles in diesen Topf wirft, bagatellisiert man den wahren Rassismus. Hatten Sie gesagt bei den Kollegen Phrasenmäher von der Bild. Ich denke mal, das braucht man.
Und dabei bleibe ich. Dabei bleibe ich. Weil es gibt wirklich schlimme Menschen, schlimme Rassisten, und die in einen Topf geworfen werden mit einem, der vielleicht mal, lass mal verrutschten Scherz oder ein misslungenes Wortspiel. Mein Gott, ja, ist auch noch kein Rassist deswegen. Ganz sicher nicht.
Gab es in Ihrer Karriere mal so einen richtigen karrieregefährdenden Anschiss von einem Vorgesetzten, ob eines Spruches von Ihnen auf dem Sender? Also während eines Spiels?
Nein, es gab wegen eines Interviews, das ich der Welt gegeben habe, auch zum Thema soziale Medien und Shitstorm, da musste ich schon Stellung nehmen, weil die Formulierung war so sinngemäß, wenn man sich das Niveau dieser Schreiberlinge in den sozialen Medien anschaut, da darf man nur stolz darauf sein, dass man denen nicht gefällt. Ja, wir können das Niveau jetzt nicht beliebig senken. So war ungefähr meine Antwort. Und das fand man in der Führungsebene als eine Beleidigung der Zuschauer. Ich fand es nicht, aber da hat man einfach nur mal mit mir gesprochen, dass ich mich da in der Beziehung, Sie würden es verstehen, wenn man sich zur Wehr setzt, aber ich soll mich da ein bisschen zügeln. Aber gefährdet war nichts.
Die Bild hat es jetzt nicht nötig, dass ich für Sie Werbung mache oder für den Phrasenmäher-Podcast. Aber in diesem Podcast sind Sie einem ehemaligen Kollegen in persona Jörg Dahlmann zur Seite gesprungen und haben seinen ehemaligen Arbeitgeber Sky doch sehr stark kritisiert aufgrund des Rausschmiss von Jörg Dahlmann. Es war ja unter anderem, jedenfalls so wurde kolportiert, dieser Sushi-Spruch schuld an der Kündigung von Jörg Dahlmann oder an der nicht mehr vollzogenen Vertragsverlängerung. Und wie gesagt,
wurde sogar vorzeitig
aufgelöst.
Der Vertrag wäre vielleicht auch ausgelaufen, aber da haben sie vorher abgebrochen.
Genau. Ja. Und wie gesagt, Sie sind dem Kollegen Dahlmann zur Seite gesprungen und Jörg Dahlmann hat aufgrund Ihres Einsatzes, sage ich jetzt mal, im Phrasenmäher-Podcast uns ein Video zugeschickt, eine Grußbotschaft an Sie, und die möchte ich exklusiv hier im Tempelfunk Ihnen jetzt gerne mal vorspielen.
Ja, der Bela, der Bela. Ich finde das ja wirklich bemerkenswert, welche Ehre er bekommt, jetzt so im Spätalter seiner Karriere, am Ende seiner Karriere. Und finde das total klasse, freut mich für ihn, weil er einfach ein feiner Mensch ist. Es geht ja sogar so weit, dass Menschen Kinder von ihm haben wollen. Und mich hat tatsächlich jemand kontaktiert und hat gesagt, dass er seinen Sohn Bela nennen möchte, weil er einfach Bela Reti so toll findet. Und als Vorbild will er seinen Sohn eben so nennen, der jetzt geboren wird. Toll, wie ein Superstar, ne? Oder? Aber Bela ist auch ein Superstar. Und ich finde, Bela ist einfach charakterlich vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wenn es eine Umfrage unter all den Reportern gäbe in Deutschland, wer ist der beliebteste Kollege? Bela wäre mit Abstand die Nummer 1, 100%ig. Das hat er sich verdient. Toller Typ.
Exklusiv für Sie.
Ja, danke, lieber Jörg. Das ehrt mich. Aber ich habe nicht jetzt erst Stellung genommen dazu, da im Rauschmiss. Das habe ich sofort gemacht, damals, als es geschehen ist. Also vor 2 Jahren, glaube ich. Nur hat mich der Henning Fein von der Bild also mal gezielt darauf angesprochen. Und da habe ich das nochmal wiederholt. Also das war jetzt kein eigener Impuls, jetzt es nochmal zu sagen. Aber ich bin danach gefragt worden.
Herr Ritti, neben natürlich einer gehörigen Portion an Fachkompetenz, einer guten Stimme, muss man doch sicherlich auch eine große Portion Sozialkompetenz im Rucksack haben, wenn man Kommentator ist, gerade bei Großereignissen. Ich kann mich erinnern an den November 2015, an das schreckliche Ereignis in Frankreich, beim Länderspiel Frankreich-Deutschland, der Terroranschlag, wie Tom Bartels dann quasi nach dem Spiel noch die ganze Szenerie zu Ende kommentieren musste, durfte, konnte, kann man sich jetzt aussuchen. Ich habe ihn auch in einem Interview mal erlebt, wie er davon berichtete und wo es eine Situation gab, wo er auch um das eigene Leben natürlich bangen musste. Ordner sagten, es wären jetzt Terroristen mit Maschinengewehren ins Stadion Stade de France eingedrungen und er sprach trotzdem weiter. Also da auch natürlich noch Gefahr für das eigene Leben. Sie hatten nicht genau gleich, aber eine ähnliche Situation meiner Meinung nach, wo Kompetenz, soziale Kompetenz gefragt war. Das war bei der Europameisterschaft, bei dem Zusammenbruch von dem Spieler Eriksen, der einen Herzstillstand hatte. Was sind das so für Sekunden, wenn man das realisiert, was da gerade passiert und man auch weiß, Millionen von Menschen hören und sehen einen jetzt gerade zu? Was ist das für ein Druck?
Da hilft auch die Erfahrung. Also ich meine, ich bin froh, dass da keiner saß, der erst 5-6 Mal live auf dem Sender war. Ja, da kann man ganz viele Fehler machen, spekulieren zum Beispiel oder unbestätigte Informationen verpacken, eventuell als Fakt. Genau diese Dinge, handwerkliche Dinge, muss man vermeiden. Ich hatte auch mit dem Daniel Schober bei mir, das war ja ein schleichender Prozess, bis wir das gemerkt haben, was los ist. Lag erstmal einfach ein Spieler und wurde behandelt. So. Dann sah man die Gesichter der Mitspieler. Dann sah man die Abteilung, die medizinische Abteilung auf dem Platz rennen und der eine hatte einen Defibrillator. Das musste alles, das war nicht zu sehen im Monitor, sondern das haben wir dann im Stadion gesehen. Deshalb ist es immer noch, finde ich, nicht gut, wenn man nicht aus dem Stadion kommentiert. Das geschieht zwar aus Kostengründen, aus anderen Gründen, aber das ist unbezahlbar, wenn man dort ist und mit eigenen Augen Dinge wahrnimmt. So, wie gehen wir damit um? Es wurde immer klarer, es handelt sich hier um ein Drama, um ein großes Drama. Dann fiel mir die Geschichte ein mit Marc Vivien Foyer. Da habe ich mich kurz ausgeschaltet, sagte einmal, was ist denn mit dem Foyer da nochmal gewesen? Das war doch auch da, Comfort Cup und sowas. Da sagte er, pass auf, lass das Thema Foyer weg. Foyer ist gestorben. Damit assoziierst du einen möglichen Tod von Eriksen, der hätte kommen können. Aber einmal gab es einen Verschnitt vom Regisseur, da hat man die Augen kurz gesehen von Eriksen, wie er war auch, ne, passt irgendwie gut. Ja. Und da musst du kein Fußballreporter sein, das kann, da musst du ein erfahrener, ja, Fernsehmensch sein, Medienmensch sein, und dann, um damit zu umzugehen. Und da gibt es auch keinen Plan vorher, den man sich macht. Das ist dann ist man einfach Mensch. Man fühlt mit und man versucht, das zu entskandalisieren, sage ich mal. Das ist ja, alle sind gebannt davor, sagen, was passiert jetzt? Und meine Methode war einfach zu sagen, ich informiere Sie über alles, was ich weiß, nicht was ich vermute. Und solange ich nichts weiß, sage ich nichts. Und da habe ich dann, glaube ich, 5 oder 6 Minuten, weiß ich nicht mehr, einfach komplett geschwiegen. Und dann hatten wir über ein paar Drähte eine Möglichkeit, in der Kabine der Dänen anzurufen. Da war ein Betreuer, der hat vorher in der Bundesliga gespielt. Und über den haben wir dann erfahren, also das war ganz exklusiv, dass Eriksen im Krankenhaus sich befindet, lebt, mit der Mannschaft schon per Facebook, FaceTime gesprochen hat. Und habe das dann 5-mal gegengecheckt und das war natürlich auch ein wunderbares Gefühl, die Sache mitteilen zu können. Die war verbrieft, die war belegt, die war nicht, könnte sein. Das Schlimmste danach an dem Tag war, dass ich das Fußballspiel fertig kommentieren musste. Da hast du überhaupt keinen Bock drauf.
Ich habe letztes Jahr bei mir hier im Podcast den Christian Strassburger zu Gast gehabt. Der hat, meine ich, für Magenta Sport das Spiel kommentiert. Damals dann, glaube ich, in den Magenta Studios. Der war nicht im Stadion, und dann, aber er hat erzählt, er hat halt danach geweint. Und einige andere von den Kollegen dort auch. Und da habe ich mir gedacht, und das, obwohl er nicht im Stadion war, hat ihm das trotzdem noch so gepackt. Und jetzt ist jemand wie Sie da live im Stadion vor Ort, der ja die ganzen Schwingungen, diese Emotionen, diese Schockstarre mitbekommt. Wie lange auch, ich meine, Sie sind jetzt viel erfahrener und auch lebensälter, aber wie lange bleibt so ein Moment bei einem erfahrenen Mann wie Sie in den Kleidern hängen?
Das war eh am nächsten Tag, weil wir waren wie gelähmt. Also wir sind dann rund nach dem, wir haben dieses Spiel runterkommentiert, die geguckt, wir haben den auch noch verloren. Ich habe alle 5 Minuten auf die Uhr geschaut, weil dieses, das hätte vielleicht, finde ich, nicht angepfiffen werden dürfen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir waren wie gelähmt. Wir sind dann runtergegangen zu dem Compound. Die Redaktion hat noch über Kommando mit mir gesprochen, die soll noch im Stadion bleiben, vielleicht müssten sie mich nochmal irgendwie schalten. Und also geweint habe ich nicht, aber ich war tief ergriffen. Aber doch, und die Tränen kamen mir in dem Moment ein bisschen beim Kommentieren. Also ich hörte, er hat mit der Mannschaft selbst gesprochen. Ja? Und Simon Kjær hat gesagt, wenn Christian nicht angerufen hätte oder sich nicht gemeldet hätte, hätten wir auch nicht weitergespielt. Auch trotz UEFA-Anordnung. Er hat auch eine tolle Rolle gespielt, Simon Kjær. War ein großer Kapitän, der den ganzen Laden da im Griff hatte. Ja, und dann hat die Redaktion sich gemeldet. Wir hatten ja danach ein Spiel, was dann später auf den Sender kam, aus St. Petersburg. Nach diesem Spiel musste ich nochmal vor die Kamera, ja, und musste nochmal zusammenfassen, was an diesem Tag da in und um das Stadion Parken in Kopenhagen geschah. Aber da hast du auch wieder funktioniert. Dann weißt du, erlebt, ist okay. Ein sau anstrengender Tag, weil es war um 16 Uhr, war Anstoß. Wir sind dann, man fährt immer so 3 Stunden vorher los, es war inzwischen Mitternacht, ja. Und am nächsten Tag ging die Reise ja weiter, die haben wir ja in ganz Europa, war die weitere Reise nach München zum nächsten Spiel, das war Deutschland-Frankreich, was ich machen musste. Also war man schön durch. Aber auch froh am Ende irgendwie, dass es dann so ausgegangen ist.
Fußball, die schönste Nebensache der Welt. Ich denke mal, in solchen Momenten wird einem das nochmal richtig bewusst. Die Zeit rast. Mit jemandem wie Ihnen könnte ich mich noch stundenlang unterhalten, aber Sie haben natürlich auch Ihre Verpflichtungen, Termine. Deswegen möchte ich zum Schluss noch ein bisschen auf ein paar schöne Dinge eingehen. Und zwar stehe ich ja dem Verein Eintracht Braunschweig sehr nah und ich wage jetzt mal die These, dass jemand wie Sie mit jahrzehntelanger Erfahrung doch mal eine schöne Anekdote und Geschichte über diesen Club hat, vom Eintrachtstadion an der Hamburger Straße.
Wir sprachen ja vorhin drüber, ob ich mal kurz vor einer Entlassung gestanden haben könnte. Da fiel mir nämlich dann doch Eintracht Braunschweig ein. Ich hatte 3 oder 4 Bundesligaspiele gemacht in meinem ganzen Leben, war ganz junger Reporter. Es war ein Wintereinbruch in Deutschland. Also hier in Hessen kamst du aus dem Haus und hattest auf Höhe Bauchnabel Schnee. Man hörte im Radio, dass alle Spiele ausfallen. Alle Spiele, es gab keine Handys, kein Internet. Ich sage, was ist denn mit Braunschweig? Braunschweig gegen VfB, damals noch die Eintracht noch mit Ronny Worm. Ja? Der hat damals eine Zeit lang gespielt. Dann Wolfram Esser, lebt auch leider nicht mehr, Chef der Sendung, habe ich angerufen morgen und sage, Herr Esser, ich habe keine Information bisher aus Braunschweig. Ja, dann sind Sie natürlich bald im Stadion. Ich bin noch gar nicht losgefahren. Ich bin fest davon ausgegangen, das Spiel findet nicht statt. Und war so ein Dienst-Mercedes da, also mit Sommerreifen, keine Ahnung. Dann bin ich losgefahren. Viel zu spät natürlich, durch so Eisrinnen, die A7 hoch, Kassel, an jede Raststätte. Ich hatte eine Festnetznummer von dem Stadion. Also wie gesagt, alles, es kommt einfach wie die Steinzeit. Kein Internet, keine Handys. Ja, also der Schiedsrichter prüft gerade den Platz, noch ist nichts abgesagt. So weiter, Göttingen, ja, nächste Auswahl. Inzwischen war es aber 15.20 Uhr, 15.30 Uhr war Anstoß. Ja, Auskunft, Spiel findet statt. Das Einzige, was stattgefunden hat an dem Tag, habe ich dann über die Telefonnummer in Braunschweig den Kameramann, der hat zwar ein anderes Signal auch noch, aber den Kameramann hast du für eigene Ideen, der eigene Bilder drehen soll. Jochen Berwald aus Hamburg, weiß ich noch. Ich sage, Jochen, ich komme ein bisschen später. Ich dachte, ja, egal, dreh schon mal Folgendes für den Einstieg. Dies. Das habe ich dann mitgeteilt. War aber mit Abpfiff der ersten Hälfte war ich dort. Hab dann die zweite Hälfte gesehen, bin dann nach Hannover gefahren, weil wir dann unser Landesstudio hatten, hab dann dort den Beitrag fertig geschnitten, der wohl ein guter Beitrag war, aber Dieter Kürten war Chef und sagte, es war ein prima Beitrag von dem einzigen Bund und natürlich ein ganz langer Beitrag. Weil alle anderen Spiele aussehen, so 8-9 Minuten, völlig unüblich für Sportstudio, richtiger Braten. Schöner Beitrag von Herrn Reti, sagte Kürten. Und der SR hat mit ihm schon gesprochen. Wie haben Sie erfahren, wie denn die erste Halbzeit so ausgegangen ist und welche Szenen da wichtig sind? Offenbar war sie ja nicht da, wie ich höre. So, da habe ich die Hosen runterlassen müssen und sage, ja, ich dachte, das Spiel fällt aus. Ist Ihr 5. Bundesligaspiel, Herr Reti. Ich hoffe, Sie bessern sich und sonst war das Ihr letztes. Ne, unabhängig von der Qualität des Stückes. Man fährt zur Arbeit, solange die Arbeit nicht abgesagt ist. Haben Sie das von Arbeitsethos schon mal gehört? Und die Stimme wurde immer schärfer, war so klein mit Hut. Da, Entschuldigung, Entschuldigung, reicht nicht. Das weiß ich. Also, ja, das war Eintracht Braunschweig.
Also aus Braunschweiger Sicht ist ja eigentlich der größte Fauxpas, dass du den Spielbericht in Hannover geschnitten hast.
Ja, weil das ist die Sie kennen ja den Staatsvertrag. Jede Landeshauptstadt hat ja ein Landesstudio und so ein Schnitt, und zwar in der Hauptstadt. Also in Mecklenburg ist es nicht in Rostock, sondern es ist in Schwerin. Oder wir haben sogar ein Landesstudio Wiesbaden, obwohl meins nicht weit weg ist für das Bundesland Hessen. Also Hannover, ja, aber die Kategorie war neutral.
Hannover ist die Landeshauptstadt, Eintracht Braunschweig ist das Gründungsmitglied der Bundesliga.
Genau, und ich würde mich sehr freuen, wenn der Abstiegskampf, muss ich sagen, weil ich bin ja natürlich aufgrund des Lebensalters, aufgrund meiner ersten Be Begegnungen, die ich, als ich nach Deutschland kam, sah, brauche ich mich immer in der Sportschau gesehen und im Sportstudio, dass sie mal eine Zeit lang nicht dauernd gegen den Abstieg kämpfen müssen, sondern sich mal etablieren, zumindest mal in der zweiten Liga. Ich war in dem ein Jahr zuletzt, als die Eintracht in der ersten war, war ich auch, das war Thorsten Lieberknecht, glaube ich,
Genau.
ne? Da war ich auch zwei, dreimal gewesen, übrigens pünktlich, und hatte auch ein Schnittmobil vor Ort und musste nicht nach Hannover. Das war der letzte Erstliga-Auftritt von der Eintracht. Würde mich freuen. Das waren die ersten mit Trikotwerbung in der
Genau,
Liga.
Jägermeister.
Genau.
Es war nicht RB Leipzig.
Das war nicht RB Leipzig,
Kurze
nein.
Nachfrage nochmal, das war Eintracht Braunschweig gegen VfB Stuttgart. Alles klar.
Genau, Mitte der 80er
Ich
irgendwann.
werde das mal recherchieren für den Faktencheck, dass wir nochmal ein genaues Datum hinkriegen. Also auf jeden Fall
Ja, die Paarung weiß ich ganz genau. Eintracht Braunschweig, VfB Stuttgart.
eine.
Und es muss im Winter gewesen. Also wenn Sie im August einen Termin finden, dann ist es falsch. Deutschland erstickte unter einer
Aber
Schneedecke.
ganz gut fand ich ja auch, dass sie an jeder Haltestelle oder in jeder Raststätte mal angehalten haben und nochmal nachgefragt haben. Ne? Also
Ja,
man hätte auch
weil
durchfahren können.
hätte dort durchfahren können, aber ich wollte dann irgendwie, ja, eigentlich habe ich gehofft, dass es ausfällt. Katastrophale Straßenverhältnisse auch. Ich war, glaube ich, der Einzige auf der Straße, habe so eine Eisenrinde gesucht und bin dann auf der A7 hochgeknallt.
So, jetzt kommen wir nochmal so zu zwei Abschlussfragen. Wie gesagt, ich habe jetzt die Uhr immer die ganze Zeit im Blick. Ich möchte sie ja nicht über Gebühr hier aufhalten. Kann es denn sein, dass es nochmal ein Bela Reti-Comeback beim Fußball gibt?
Wie sagt man immer als Plattitüde, beim Fußball ist alles möglich. Im Moment noch nicht in Planung. Und irgendwann ist man auch so, dass man dritte Zähne kriegt. Also im Moment ist alles noch gut. Ja? Also ich bin noch körperlich intakt, geistig intakt, ich kann noch sprechen, die Stimme ist noch da. Wenn man das aber 3, 4 Jahre nicht gemacht hat, ist es, glaube ich, auch nicht mehr gut, nochmal einzusteigen, weil die Zeiten sich ändern und man steht auch jungen Leuten dann auch irgendwann im Weg. Ja? Aber projektbezogen, 2, 3 Spiele Champions League, Euro, keine Ahnung. Klar, das macht man ja nur dann gut, wenn man es mit Leidenschaft macht. Und die Leidenschaft habe ich noch. Aber ist das, im Moment ist es nicht der Plan. Ich genieße erstmal diese Terminlosigkeit.
Sollte Langeweile bei Ihnen durchkommen, melden Sie sich, Sie sind hier jederzeit herzlich willkommen. Und ja,
Danke.
damit möchte ich mich auch recht herzlich bei Ihnen bedanken. War ein tolles Interview und vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Und ich habe ja gehört, im April geben Sie Ihren Ausstand in Wiesbaden mit den ganzen Kolleginnen und
Genau.
Kollegen. Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute.
Habe die komplette Redaktion eingeladen.
Hauen Sie richtig einen raus, ja, bis zu den frühen
Ja,
Morgenstunden, sagten Sie
also
ja.
da Flying Buffet, Gespräche, Musik,
Ich glaube,
Open
feiern mit Ihnen, das wird nicht langweilig.
End. Die Fäden, also der 60. Geburtstag war stilbildend, da habe ich nicht alle eingeladen, aber die sagen, aber wenn die Party so will, wird zusammen 60., dann wird sie gut.
Herr Reti, alles Gute dafür, vor allen Dingen Gesundheit. Und falls Sie für den Abend noch eine Servicekraft am Tresen brauchen, melden Sie sich, sagen Sie Bescheid, ich bin da.
Alles klar, machen
Herr
wir
Reti,
so.
vielen Dank und schönen Tag noch.